der ersten Staffel Wissensdurst haben wir im Sodastream Sekko selbst gemacht. Und in der zweiten Staffel haben wir gedacht, wir brauchen mal nochmal eine krassere Herausforderung und haben dann gesagt, wir machen mal Wein selber. Wie das abgelaufen ist, erzählen wir euch heute. Wir haben uns nämlich getroffen, um den Wein jetzt zu probieren und sind alle total gespannt. Müssen aber natürlich erstmal zurückblicken, was haben wir eigentlich wirklich genau gemacht. Und dafür wollte ich eh mal noch von der Janina wissen, die ist natürlich auch wieder hier. Hast du selber schon mal Wein gemacht, bevor unserem Experiment?
Nee, davon geträumt, ja. Ich war dabei, aber so gemacht nicht. Und das kann man jetzt vorab schon sagen, ist dann doch gar nicht so leicht.
Ja, wir haben einige Hürden auf dem Weg gehabt. Deswegen bin ich umso gespannter, was da jetzt rausgekommen ist als Ergebnis. Aber um genau von vorne irgendwie anzufangen, als erstes waren wir im Wingert und haben Trauben gelesen.
So, wir verteilen jetzt mal die Scheren. Wir haben so,
wir sind voll profimäßig.
Wir haben so ganz normale Gartenscheren dabei.
Ja, ich habe eine Rebschere hier
gebraucht. Janina hat natürlich eine eigene Rebschere, die Profifrau.
Genau. Wobei das, was ihr jetzt habt und was ich habe, das sind Rebscheren bzw. Gartenscheren, die würde man sonst eher benutzen, um zum Beispiel Rebschnitt zu machen oder Laubarbeiten irgendwie zu unterstützen. Zum Traubenschneiden nimmt man eigentlich Traubenscheren. Mhm. Die sind ganz schmal und spitz und damit kann man besser so in die Zwischenräume hier reinkommen. Aber die haben die Leute ja nicht zu Hause. Wir machen das ganz authentisch mit Scheren, die Leute auch zu Hause haben. Und wir haben als Lesebehälter ganz authentisch den Putzeimer und die Kühlbox dabei, die ich aber eben noch mal schön mit heißem Wasser ausgespült habe. Denn jetzt schon an diesem Schritt, wo wir anfangen, die Trauben abzumachen, Sauberkeit ist einfach super, super wichtig. Das heißt, alles, was man irgendwie benutzt jetzt im Zuge der Weinbereitung, auch schon das Behältnis, in das man reinliest, sollte man möglichst gut sauber halten und da ist einmal abkochen quasi.
Mit kochendem Wasser einfach ausspülen.
Genau.
Ne? Genau, ist wichtig.
Genau, ja, man könnte noch Zitronensäure benutzen oder so, aber ich glaube jetzt für den Zweck ist jetzt kochendes Wasser okay. Und ich würde sagen, wir machen mindestens die Kühlbox voll und so ein bisschen was vielleicht noch in den Putzeimer.
Ja, es soll ja auch was bei rauskommen, ne?
Hey, willst du uns sagen, welche wir am besten nehmen? Sollen wir raten? Ich meine, die sehen alle gut aus, würde ich sagen. Ich sehe keinen großen Unterschied. Kannst du das erklären?
Genau, also ich würde sagen, das ist eigentlich jetzt relativ egal. Ich schlage vor, wir verteilen es so ein bisschen, dass wir nicht einen Stock hier komplett abernten, sondern von verschiedenen Stöcken was nehmen. Eben auch wieder, dass wir so einen Reifedurchschnitt haben. Das Einzige, wo ich euch jetzt gleich drum bitten würde, das ist zwar eine Piwi, aber ihr seht, dass da trotzdem Trauben dabei sind, die nicht ganz so schön aussehen. Oder Bärchen, ja. Traube
so
ist ja das Ganze.
Kleine Bären, genau.
Na, sowas hier, das ist jetzt so ein bisschen Bienenfraß. Die hat ja so ein kleines Loch.
Ah.
Na, da ist einfach, hat jemand angeknabbert quasi. Das wollen wir nicht mitnehmen. Fäulnis sieht man jetzt nicht groß, aber sowas hier. Was
hier so ein paar kleine verdotzelte.
Genau.
Die würde ich dann auch schon rausschneiden.
Soweit,
ne?
Ihr das jetzt eben könnt mit dieser Riesenschere. Wenn nicht, machen wir das zu Hause nochmal mit der Hand, dass wir uns die rauszupfen. Okay?
Wir haben ja nicht so viel Lesegut, da können wir ganz stark auf Qualität achten.
Aber wartet mal, was wir vorher noch machen, bevor wir abschneiden. Vielleicht können wir nochmal kurz hier das bewerten. Erstmal sind es sehr kleine Bärchen. Das ist gut, weil kleine Bärchen bedeutet immer, dass ein gutes Verhältnis zwischen Schale und Saft da ist. Das
heißt
relativ
Schale,
viel,
ne?
Genau, relativ viel Aroma, weil Aroma liegt hinter der Schale. Das ist hier sehr gut. Und ihr seht hier an dieser Traube sehr schön, die hier oben sind so goldgelb. Also sind ziemlich reif. Und wenn ich die jetzt einmal so rumdrehe, kommen da so Grüne zum Vorschein.
Grün. Kann man das dann überhaupt schon nehmen?
Ja, ja, das kann man schon nehmen. Das ist einfach ein guter Durchschnitt dann auch. Aber ihr seht,
guck
dass
mal,
das echt ein Unterschied ist.
Es ist nicht ganz so extrem, weil vielleicht weil der so frei hängt irgendwie.
Genau, das kommt drauf an, wie viel Sonne drauf kam. Ja, und was ihr jetzt auch nochmal machen könntet, ihr nehmt euch mal eine und nehmt die mal in den Mund. Mhm. Sehr Piwi. Hier kannst du nehmen,
darf man das?
Nicht so viel Pflanzenschutz. Und dann schaut ihr mal, wie leicht ihr die Kerne aus dem Fruchtfleisch rausgelöst bekommt, so mit eurer Zunge, ohne drauf zu beißen.
Test. ohne drauf beißen.
Mhm.
Hat nicht geklappt.
Okay, ich nehme noch eine neue.
Mhm. Ja, das ging relativ gut. Und wenn man sich den Kern dann anguckt,
schmeckt voll gut.
Die schmecken jetzt schon richtig süß, von daher denke ich, wir sind auf einem guten Weg. Und wenn man den Kern anguckt, dann seht ihr, dass er zumindest auf der Oberseite auch schon braun ist.
Mhm.
Die Unterseite ist noch so ein bisschen grün.
Mhm.
Das ist ganz wichtig, Punkt physiologische Reife, dass man eben schaut, dass die Kerne durchgereift sind. Und hier sind die, noch nicht ganz, aber das sieht schon ganz gut aus, weil sie schon, siehst du, der ist schon recht braun.
Mhm.
Na, wenn die noch ganz grün sind, dann sollte man noch nicht ernten. Und was ihr auch beim Draufbeißen gemerkt habt, das war ziemlich weich. Die Schale ist ziemlich leicht abgegangen vom Fruchtfleisch. Das ist ein Zeichen dafür, dass man eigentlich lesen kann. Hier
machen
hängt zum
das
Beispiel
Winzer
so ein
auch wirklich, dass sie dann sich einen in den Mund stecken und das mal ausprobieren?
Voll, das ist mega wichtig. das genau, da fühlt ihr den Unterschied.
Cool.
Ja, dann.
Darf ich den da mal abschneiden?
Ja, ja, du darfst.
Geil.
Yay. Rebecca macht den ersten.
Und jetzt gleich schon ein bisschen raussortieren sozusagen.
Genau.
Und
gleich so ein bisschen gucken, wo was schmeiß ist, was
ich das
nicht
jetzt
so schön
hin,
ist.
Dass es nicht stört.
Auf den Boden, das ist egal. Genau. Mit den Traubenscheren geht das halt super gut. Da kann man dann so richtig da so reingehen und die faulen Sachen rausholen. Aber dadurch, dass sie auch so, hier so locker sind, ne, ihr könnt es ja so richtig verdrehen, ist da auch keine Fäulnis drin. Ist auch eine Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil die Weingüter suchen eigentlich jedes Jahr Unterstützung.
Ne? Ach, wirklich?
Ja. Also Lesekräfte finden ist eigentlich immer ein Ding. Und auch jetzt zum Beispiel das Weingut, von dem wir die Trauben nehmen. Das Weingut Schmidt hier in Dürk haben immer im August dann so Weinfest und da hängen dann immer die Zettel rum, Lesehelfer gesucht. Also wer da mal Lust auf so eine Erfahrung hat, einfach die Augen offen halten, vielleicht mal bei einem Weingut anrufen.
Genau, und dann sind wir, nachdem wir die Trauben gelesen hatten, mit einer Kühlbox und einem Putzeimer voll Lesegut zurück.
Und das war recht schwer, ne? Also war dann doch ein kleiner Weg.
Ja, wir sind ja umweltfreundlich zu Fuß gegangen. Das haben wir dann kurz ein bisschen bereut mit den schweren Trauben.
Zumal wir jetzt auch nicht das ideale Transportgefäß hatten, weil dann doch der Kühltruhenbehälter oder der...
Henkel
ja. Ganz schön eingeschnitten hat.
Ja, aber es war authentisch, ne? Die Leute haben auch eine Kühltruhe zu Hause.
Janina, welche Trauben hatten wir da nochmal? Du hattest eine spezielle Rebsorte ausgewählt für uns.
Genau, ich habe ja bei einem Winzer nachgefragt, ob wir was haben dürfen. Und der hat dann gesagt, ja, da in der Nähe von wo ich wohne, gibt es einen Carlades Blanc. Das ist eine Piwi-Sorte, also so eine pilzwiderstandsfähige Sorte, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und die bieten halt einfach den Vorteil, dass wenig Pflanzenschutz eingesetzt worden ist und dass man von recht gesunden Trauben ausgehen kann, was wir dann auch beim Ernten gemerkt haben. Wir mussten ja ganz, ganz wenig rausschneiden an Fäulnis. Und außerdem ist Carlades Blanc auch ein echter Pelzer. Die wurde nämlich gezüchtet am Julius-Kühn-Institut in Siebeldingen. Da dachte ich, das ist ja irgendwie ganz nett, ne? Den nehmen wir jetzt mal.
Ja, und nachdem wir dann mit den Trauben zu Hause bei dir angekommen sind, damit hat sich's ja noch nicht getan, das war ja erst der Anfang, kam der spaßige Part, nämlich das Auspressen. Und da wollen wir euch natürlich auch teilhaben lassen und hören mal nochmal rein.
Ich würde mal noch Hände waschen, weil Sauberkeit ist ja besonders wichtig beim
Auf jeden Fall.
Beinmachen.
Weil wir werden ja entgegen der industriellen Verarbeitung unsere Trauben mit der Hand zerquetschen, richtig?
Das machen wir jetzt. Ich dachte eigentlich, wir benutzen meinen Entsafter, was auch irgendwie gegangen wäre, weil das ist so ein Slow-Juicer. Aber der presst dann doch so stark, dass wahrscheinlich die Kerne kaputt gehen würden von den Trauben. Und da stecken die Bitterstoffe drin. Und deswegen habe ich jetzt umentschieden, dass wir das mit den Händen machen, um möglichst sanft unseren Saft zu extrahieren, ja, weil Kerne kaputt machen, das will man eigentlich nicht. Ja, und wir machen das jetzt auch auf der Terrasse, weil da kann ich danach sauber spritzen.
Genau, das war retrospektiv auf jeden Fall eine gute Idee, das auf die Terrasse zu verlagern, weil es dann doch eine ganz schöne Sauerei war. Deswegen haben wir das alles nach draußen verlagert und hatten da dann auch das ganze Equipment. Und dazu sollten wir vielleicht auch noch zwei, drei Sätze sagen, was man denn jetzt wirklich alles braucht, wenn man Wein selbst machen möchte.
Ja, das war in der Vorbereitung für mich auch wirklich lustig, weil als ihr so gesagt habt, ach, wir würden das gern machen, war in meinem Kopf natürlich gleich Edelstahl und irgendwelche Filter und so, weil ich natürlich nur professionell ausgestattete Keller in Weingütern kenne. Und dann hieß es aber, ja, nee, wir machen es jetzt zu Hause. Und für euch war jetzt ganz wichtig, was ich euch cool finde, wir machen es so, dass auch jeder es theoretisch nachvollziehen könnte mit dem, was er so zu Hause hat. Ein paar kleine Sachen habe ich aber doch angeschafft und da kann man wirklich einfach mal im Internet gucken. Es gibt auch so Sets, Wein zu Hause selber machen, wo dann so ein Glasballon und sowas drin ist. Also jeder, der das machen möchte, kann da fündig werden. Was ich jetzt angeschafft habe, war ein Gärbehältnis für uns. Das ist jetzt kein Glasballon, sondern ich habe so ein 3-Liter Fermentationsglas gefunden. Das nimmt man eigentlich, um Gemüse zu fermentieren, aber ist ja egal. Wichtig ist, das hat oben so ein Gärröhrchen, weil bei der Gärung ja später CO2 raus muss. Können wir nochmal drüber sprechen. Das ist erstmal so, das brauchst du, ja? Also ohne das wird's wirklich schwierig.
Hat jetzt halt nicht jeder, ne? Da hatten wir noch die Idee, wenn man das jetzt nicht hat, könnte man auch so eine Glaskaraffe oder so nehmen mit so einem Kippdeckel. Also man braucht halt was, wo das CO2 raus kann. Und wenn man so einen leichten Kippdeckel hat, der sich von dem CO2 dann hochklappen lässt sozusagen.
Ja, genau.
Sowas würde auch gehen, hatten wir noch
gedacht.
Ja, also wer jetzt nicht sowas kaufen möchte, kann das auch mit was anderem probieren, wo eben der Deckel dann wieder zufällt, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ansonsten, ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man haben sollte, was eben noch gute Hilfsmittel sind, sind Schläuche, weil man später irgendwie die Flüssigkeit ja auch bewegen muss. Könntest aber theoretisch auch einfach umschöpfen mit einer Suppenkelle oder so. Ich habe da jetzt mal Schläuche noch besorgt. Und was eben schön ist, um so ein bisschen die Qualität und so zu bestimmen, sind noch so ein paar Messinstrumente, ein Refraktometer zum Beispiel. Aber das ist jetzt auch nicht das Wichtigste, weil man kann es ja auch einfach ohne eine Analyse mal so laufen lassen, wäre auch möglich. Was für mich überraschend war und mir auch wirklich erst kam, als wir es dann gemacht haben, war, wir brauchen Behältnisse. Ja, genau. Wir haben ja so eine große
Schüssel.
Ja, wir haben so eine große Schüssel genommen und haben die Trauben reingemacht und dann eben mit unseren Händen ausgequetscht. Und dann waren wir so im Machen und dann haben wir gemerkt, so ja, irgendwie müssten wir dann ja auch mal das, was dann übrig bleibt, also die Rappen, irgendwie mal entfernen, damit das hier ein bisschen weitergeht. Und dann haben wir schnell aus dem Garten irgendwie so Blumentopf genommen und da die Rappen reingeschmissen. Und dann später haben wir noch eine Schüssel gebraucht, um zumindest einmal grob die Traubenschalen und so rauszusieben. Da haben wir dann kein Sieb benutzt, sondern so einen Dampfgareinsatz für den Kochtopf, weil der ein bisschen grober ist als ein Sieb. Also da haben wir dann auch echt improvisiert mit Dingen, die in meiner Küche halt so da waren. Also wer das zu Hause machen möchte, sollte sich, glaube ich, möglichst viele unterschiedlich große Gefäße, grobe Siebe, feinere Siebe einfach schon mal zur Hand nehmen. Das hat ja aber auch jeder zu Hause.
Genau, und noch so eine Rührschüssel hatten wir zum Umfüllen, was mit so einem
So eine Backschüssel.
Quasi, genau. So, dass man gezielter umfüllen kann auch am Ende. Das war eigentlich ganz gut.
Genau. Und vielleicht noch, wir hatten dann neben dem 3-Liter-Glas, was wir zum Vergären benutzen wollten, auch noch ein großes Glas, was ich jetzt zum Sedimentieren dann eingeplant hatte. Kein absolutes Muss, aber ist schon gut, wenn man mindestens mal zwei große Gefäße hat, also 2 Liter, 5 Liter, 10 Liter, je nachdem, wie viel man machen möchte, in die man dann eben reingehen kann. Mit nur einem Gefäß wird es logistisch echt schwierig.
Das stimmt. Ja, und mit dem ganzen Equipment haben wir ja dann angefangen, die Trauben auszupressen. Das hat richtig Spaß gemacht, wie man uns, glaube ich, auch anhört.
Ja, cool.
Ach, ist das schön.
Komm, voll das Geräusch.
Okay, warte, das ist, boah, aber das ist schwerer als gedacht.
Ja. Also es ist gutes Handtraining, würde ich mal sagen. Ja. Ne?
Eigentlich nice. So fürs Bouldern oder so ist das dann quasi das Training.
Ja, geil. Und ihr seht auch, das ist jetzt nicht so, dass da ganz, ganz viel Saft ist.
Nee.
Ne? Das ist aber, das sind halt keine Esstrauben, sondern Weintrauben.
Okay. Früher wurde das ja mit den Füßen gemacht, oder nicht?
Genau, ja. Das ist jetzt da, fehlt die Schüssel und dann hätten wir alle nochmal duschen müssen.
Nee, ich hätte das jetzt auch nicht machen wollen, aber ich finde es eigentlich spannend. Aber jetzt, wo man merkt, wie anstrengend es ist, verstehe ich das auch, dass sie da ihr Körpergewicht eingesetzt haben.
Ne? Total, ja. Und Füße sind halt auch cool, weil Füße kriegen es halt auch nicht hin, das Stielgerüst hier kaputt zu machen. Deswegen haben wir es draußen gemacht, weil es spritzt.
So eine Winzerkette hätten wir uns eigentlich anziehen müssen.
Also guck mal, da ist doch schon ordentlich Saft jetzt.
Nice.
Knackt so schön.
Ja, das ist voll, das macht richtig Spaß.
Also, wenn das am Ende funktioniert, dann machen wir das jetzt jedes Jahr, würde ich vorschlagen. Ich
auch. Ja, die das nachmachen quasi, die müssen ja wissen, was sie jetzt tun sollen.
Ja, wir wollen ja nichts verschwenden. Ne? Also versuchen jetzt natürlich die Trauben alle abzumachen.
Was passiert denn im Keller normal mit dem...
Mit den Strünken und so.
Ja, genau.
Ja, normalerweise bärt man ja ab. Das heißt, die Strünke werden jetzt schon mal weg. Wir machen das jetzt nicht, weil das super viel Zeit kostet und das bei uns jetzt ja auch nicht nötig ist. Ne, weil wir ja nicht in das Presse gehen.
Hier
genau, wir bären jetzt gerade noch mal so ein bisschen quasi
aber ab. Dieses Abbären ist dann auch per Maschine? Oder
ja,
wie?
Genau, da gibt es einen Entrapper. Also Entrapper? Man sagt eigentlich entrappen, aber abbären ist vielleicht ein bisschen bildlicher. Und der Entrapper, das ist so eine Trommel, da fliegen dann die Trauben.
Ah ja,
so
nach, stimmt.
Ne, also die Bärchen fliegen raus und das Stielgerüst bleibt drin. Genau, und dann würde man ja entweder noch eine Maischestandzeit machen, wo man eben Saft und Schalen in Kontakt lässt. Das machen wir hier jetzt quasi in Mini-Kurz.
Maischestandzeit 18 Minuten.
Ja. Genau.
Ich weiß nicht, wie diese 18 Minuten gekommen sind, aber sie sind da. Die wissen wir nachher noch.
Das sagen wir auf jeden Fall später dann in jeder Weinbeschreibung. Ja, 18 Minuten Maischestandzeit.
Cool.
Aber dann wir machen jetzt
kneten wir
weiter.
Genau. Okay.
Lass mal nach.
Okay, nachladen. Verstehe.
Als wir dann den ersten Saft hatten, haben wir etwas gemacht mit diesem Refraktometer, das wir vorhin schon erwähnt haben. Vielleicht einmal noch mal kurz die Erklärung, was ist das und was haben wir gemacht, Janina?
Genau, also Refraktometer ist ein Instrument, was Winzerinnen und Winzer benutzen können, um den Zuckergehalt des Traubenmostes zu bestimmen, die sogenannten Öxlegrade. Und das haben wir eben auch gemacht. Ich habe extra so ein Ding besorgt. Die gibt es auch relativ günstig. Und was macht man? Da ist vorne so ein kleines Glas und da macht man einfach ein kleines bisschen Saft drauf, macht dann so ein Kläppchen zu, haben wahrscheinlich viele schon mal auf dem Bild gesehen. Und dann guckt man da durch und innen drin ist dann eine Skala, auf der man ablesen kann, wie viel Öxle der Wein oder der Most, ist ja noch kein Wein, hat. Und das ist deshalb wichtig, weil man dann so ein bisschen sehen kann, wie reif waren jetzt tatsächlich die Trauben und wie viel Alkohol wird potenziell bei der Gärung entstehen. Ne? Weil aus dem Zucker entsteht ja dann durch die Hefen der Alkohol und da muss ich natürlich vorher wissen, wie viel das ist. Da kann ich natürlich auch einfach nicht machen, aber dann ist es ein bisschen planlos.
Da gibt es so Listen für, ne, wo man dann ablesen kann, genau, bei wie viel Öxle hat man am Ende wie viel Volumenprozent irgendwie.
Genau. Also wer das mal machen möchte, einfach googeln, Öxle in Alkohol oder so, dann findet man da Listen, wo das drinsteht. Das ist nicht 100% genau, weil die Ausbeute an Alkohol noch von anderen Faktoren abhängig ist, aber so grob hat man dann eine Orientierung.
Und wie viel Öxlegrade hatten wir dann bei unseren Trauben nochmal? Ich glaube, es war so nicht ganz optimal, ne?
Das war wirklich komisch, weil ich hatte ja auch wirklich mit dem Winzer vorher gesprochen, der meinte so, ja, der sieht schon super gut aus, den könnt ihr euch holen. Und wir waren ja auch im Wingert und haben gedacht so, boah, die Beeren, die sind so goldgelb schon und fühlen sich eigentlich recht reif an. Und dann haben wir gemessen, dann waren es nur 58 Öxle. Alle, die sich auskennen, lachen jetzt. Das ist nämlich so knapp unter der Grenze, was man für einen Qualitätswein in der Pfalz normalerweise braucht. Da braucht man 60 oder 62, kommt auf die Rebsorte an.
Also mindestens, ne?
Und wir waren bei 58 jetzt. Also 2 Tage mehr. Wenn wir sie 2 Tage später geerntet hätten, dann hätten sie wahrscheinlich da schon mehr gehabt. Das geht dann, wenn es warm ist im Sommer, dann schon ziemlich schnell. Aber gut, wir mussten es jetzt irgendwann machen, wollten ja auch aufnehmen. Und es ist nicht ganz so viel gewesen, wie wir uns erhofft hätten, aber es ist okay.
Aber es gibt einen Trick und den haben wir auch angewandt tatsächlich. Das machen ja auch Winzer, hattest du uns erzählt, im echten Leben, dass man dann einfach anreichert mit Zucker.
Genau, ja, das Anreichern ist eben eine Möglichkeit, dann eine höhere Alkoholausbeute zu bekommen. Und wir haben halt so ein bisschen überlegt, macht das jetzt Sinn, macht das keinen Sinn? Aber irgendwo hast du ja dann schon den Anspruch, dass es auch nach Wein wirklich sich anfühlt am Ende. Deswegen habe ich dann ein kleines bisschen Zucker dazu gegeben. Und das ist wirklich so, dass man da einfach ganz normalen Zucker dazu gibt. In unserem Fall waren das für unsere 3 Liter, die wir ja gepresst haben, 20 Gramm. Auch da gibt es wieder Tabellen, wo man nachschauen kann, wie viel Zucker man dazu gibt. Oder man erkundigt sich mal bei einem befreundeten Winzer. Die können einem das auch ausrechnen. Ich habe in der Tabelle nachgeschaut.
Und die 3 Liter, die wir da ausgepresst haben, die haben wir dann im nächsten Schritt auch noch erstmal umfüllen müssen. Und da können wir auch nochmal reinhören.
Wie füllen wir das jetzt um, ohne völlig alles einzusauen?
Das ist jetzt so gemacht, ich halte das fest und du schüttest es da drauf.
Ja, cool.
So, dann, dass wir wenigstens so das Grobe jetzt so ein bisschen wegbekommen. Ne?
Und dann so ein bisschen draufdrücken.
Ja, und da vielleicht auch echt nochmal nachpressen da.
Ja.
Ne?
Können wir auch so ein bisschen mit nachpressen. Ja, wir haben schon relativ viel Saft.
Ja, ein noch einmal und dann können wir schon mal umfüllen.
Okay, so, jetzt haben wir umgefüllt. Es sind jetzt wirklich fast 3 Liter geworden aus der einen Kühlbox. Und jetzt muss das relativ schnell aus der Sonne raus.
Genau, also das ist jetzt im Kühlschrank, damit es dort sedimentieren kann, weil...
Und nicht anfängt zu gären, stimmt?
Oh, ja, genau. Ich vergesse dann diese Details. Ja, nee, genau. Warum muss es in den Kühlschrank? Die Hefen brauchen eine gewisse Temperatur, dass sie loslegen können. Und also jenseits der 10 Grad wird es gefährlich. Um wirklich zu gären, braucht es schon noch mal ein bisschen wärmer. Und wir wissen ja nicht, ob da wilde Hefen drin sind. Wir wollen jetzt noch keine Gärung, deswegen stellen wir es kühl.
Das heißt sedimentieren?
Ja, das ist jetzt wie ein sehr, sehr, sehr naturtrüber Apfelsaft, was wir da produziert haben. Also wir haben es ja auch gesehen. Wir haben ja jetzt auch durch ein ganz grobes Sieb das nur so ein bisschen gemacht. Sonst hätte es einfach auch ewig gedauert. Und die ganzen Trubstoffe, die werden sich jetzt am Boden absetzen und das nennt man Sedimentation, ist auch bei den allermeisten normalen Weinen ein Verarbeitungsschritt, der vor der Gärung gemacht wird, weil einfach zu viel Trub dazu führen kann, dass die Gärung nicht so gut läuft und eben nicht das Ergebnis erreicht wird, was man möchte. Und wir machen das jetzt zumindest auch mal so ein bisschen. Nicht ganz so ernst wie in einem Weingut, aber ein bisschen.
Und dann gibt es jetzt noch die nächsten Schritte. Was machen wir als nächstes dann, wenn das Sediment sich abgesetzt hat, was passiert dann?
Genau, also ich würde jetzt mal über Nacht das einfach stehen lassen und morgen schaue ich mir das an und sage euch dann auch Bescheid, wie es geworden ist.
Steigt.
Was man dann macht, ist, dass man das möglichst klare, was sich über dem Sediment in dem Gefäß gebildet hat, abzieht. Das kann man in der Regel machen, wenn man einen Schlauch hat und dann saugt man das so ein bisschen an und lässt das rauslaufen. Und dieses möglichst klare, also diesen möglichst klaren Most, den kann man dann in die Gärung schicken. Ob der jetzt in der einen Nacht schon so richtig klar wird bei dem, was wir da gemacht haben, ist so ein bisschen zweifelhaft.
Wage ich jetzt auch zu bezweifeln, ja.
Genau, aber dann gehen wir halt ein bisschen trüb in die Gärung. Das ist nicht schlimm. Also wir machen hier ja ein bisschen Experiment für uns. Wenn das jetzt ein Wein wäre, wo viele tausend Liter produziert werden, dann würde man schauen, dass das richtig klar ist. Na, ist jetzt bei uns nicht so wichtig. Wir wollen jetzt nur so ein kleines bisschen.
Ja, also wie wir mittlerweile wissen, warst du da mit deiner Einschätzung schon ziemlich richtig gelegen, ne? Das war jetzt nicht ganz so klar, was du da am nächsten Morgen vorgefunden hast, oder? Erzähl doch mal.
Ja, also da hat sich schon ein ordentliches Sediment gebildet. Es war wirklich richtig dicker Trub unten dann in unserem großen Glas drin. Es war super spannend, das im Kühlschrank immer wieder zu beobachten. Hat voll Spaß gemacht. Aber das, was oben drüber war, ist trotzdem noch trüb gewesen. So wie naturtrüber Apfelsaft eigentlich ein bisschen. Ist aber auch in Ordnung, ne? Also in Ordnung. Wir haben ja auch nichts gemacht, um jetzt die Sedimentation irgendwie zu bevorteilen. Wenn man das jetzt im Weingut machen würde, ganz professionell, und man möchte eben den Most etwas stärker vorklären, gibt es verschiedene Methoden. Zum Beispiel kann man Enzym zusetzen, was hilft, dass das eben stärker passiert. Haben wir jetzt nicht gemacht, ne?
Solche Hilfsmittel gibt es ja alle möglichen, die man da jetzt hätte machen können quasi. Mhm. Du hast jetzt gerade von so einem Enzym gesprochen. Was hilft beim Klären? Gibt es da noch andere Sachen, die Winzer und Winzerinnen so machen?
Ja, genau. Also Enzyme können auch schon vorher beim Auspressen stattfinden. Die helfen dann, dass die Saftausbeute besser ist, dass eben die Zellen aufgespalten werden von der Traube. Haben wir ja auch gemerkt, so als wir mit der Hand gepresst haben, das ist gar nicht mal so leicht, ne?
Ja, das ging ganz schön in die Hände, ja.
Ja, und jetzt stellt euch vor, du musst da eben wirklich tausende Kilo von Trauben verarbeiten und das muss auch in einer gewissen Geschwindigkeit gehen. Da können auch Enzyme dann eben helfen. Das wäre so das eine. Dann zum Vorklären, dass eben sich das besser sedimentiert, kann man auch verschiedene Zusätze nehmen, dass einfach sich alles besser unten absetzt und besser bindet. Haben wir jetzt natürlich auch gar nicht gemacht. Und ansonsten in der Most-Vorbehandlung, also alles, was so vor der Gärung stattfindet, wäre es auch noch üblich, bei den meisten Weingütern schon mal ein kleines bisschen Schwefel zu geben, um eben Oxidation zu vermeiden. Genau, und eben das Anreichern, was wir auch schon erwähnt haben, dann auch gemacht haben, weil die Trauben doch nicht ganz so waren, wie wir wollten.
Mit dem Zucker war ja, das, genau.
Ich hatte gehofft, wir brauchen das nicht, aber wir haben es jetzt halt gemacht.
Ich bin so genau, gespannt. Und bei dem Schwefel, das ist ja auch generell, auch gerade mit Naturwein und Co. immer mehr so ein Thema, setzt man zu oder nicht. Du hattest jetzt gesagt, Oxidation vermeiden. Kannst du das nochmal kurz ein bisschen genauer erklären?
Ja, genau. Also es ist ja quasi so, ihr stellt euch vor, ihr habt einen Apfel aufgeschnitten, wenn der dann länger rumliegt, dann wird der ja braun. Das ist Oxidation und genau das passiert auch, wenn der Most, ja, der unvergorene Traubensaft, einfach ohne Schutz in seinem Gefäß drin ist. Der wird dann braun. Und das kann man vermeiden, indem man eben schon in diesem Stadium so ein ganz kleines bisschen Schwefel dazu gibt. Das darf nicht zu viel sein, weil sonst unterdrückt man die Aktivität der Hefe später wieder. Also man muss da schon aufpassen. Es ist absolute Philosophiefrage, ob ich jetzt als Weingut das mache oder nicht. Wenn ich in die Naturweinrichtung gehe, dann sowieso nicht. Das ist schon mal klar, da wird nicht geschwefelt. Und bei allen anderen ist es absolute Philosophiefrage. Manche sagen, wir machen lieber keine Schwefelgabe im Moststadium, lassen den Most absichtlich durchoxidieren, was dazu führen kann, dass er dann später stabiler ist. Ja, weil man sich quasi vorstellen kann, dann ist schon das Potenzial zur Oxidation so ein bisschen weggenommen. Andere sagen, nein, wir wollen einen sehr frischen, fruchtbetonten Weinstil machen und wollen eben, dass die Aromen, die sich in diesem Most ja befinden, erhalten bleiben und nicht wegoxidieren. Und deswegen geben wir schon ein bisschen Schwefel. Also das ist wirklich absolute Philosophiefrage.
Das haben wir ja auch in unserer Weinfehlerfolge ein bisschen gelernt, dass eben diese fruchtigen und frischen Aromen dann so ein bisschen verschwinden, wenn die Weine oxidiert sind.
Genau, ja.
Und deswegen, ja, verstehe ich total, dass man dann mit dem Schwefel das erstmal unterbinden will, halt je nachdem, was man machen will.
Genau, es kommt drauf an.
Dann vermute ich einfach mal schon, dass unser Wein jetzt am Ende nicht sonderlich fruchtbetont schmecken wird. Aber da ist ja noch ein bisschen mehr passiert.
Ja, ja.
Wir haben ja noch was gemacht.
Ehrlich machen, ne? Wollen wir einfach erzählen, wie es dazu kam?
Natürlich, wir sind ja ganz ehrlich.
Ja, wir waren dann da so auf meiner Terrasse zugange mit unseren Trauben hochprofessionell und dann kam zufällig mein Cousin vorbei, der zufällig Kellermeister ist und der hat uns dazu geguckt und meinte so,
mit sehr skeptischem Blick übrigens.
Ja, genau, liebe Grüße. Und der war dann der Überzeugung, dass es doch schon gut wäre, dem, was wir da jetzt ausgepresst haben, weil das schon sehr trüb war und wir natürlich da sehr viel Luft dran hatten durch unsere Handpressaktion.
Und es war auch super warm, das hattest du ja auch noch erklärt, dass genau, bei Wärme geht es dann auch nochmal schneller mit der Oxidation.
Voll, genau, weil wir ja wirklich über 30 Grad hatten und so, hat er gemeint, überlegt euch doch, gebt doch jetzt schon ein bisschen Schwefel, damit es dann am Ende auch ein bisschen Frucht hat. Und mein Plan war es eigentlich nicht, gebe ich jetzt ganz offen zu, aber wenn dann so jemand vorbeikommt, der einen so ein bisschen kostenlos berät, dann haben wir das gemacht und haben unter seiner Anleitung, ich hatte natürlich Schwefel besorgt, ich war auf alles vorbereitet, ein ganz, ganz kleines bisschen Schwefelgabe gemacht und das war wirklich krass. Es hat ja dann über Nacht sedimentiert und wir hatten in einem kleinen Glas, so einem Wegglas, einfach nur einen kleinen Rest, der keinen Schwefel bekommen hat und die Farbe war krass unterschiedlich am nächsten Morgen. Das geschwefelte grün quasi, gelb-grün und das nicht geschwefelte schon nach einer Nacht orange.
Hallo ihr Lieben, wir haben ja gesagt, es gibt Sprachnachrichten, wenn ich was mache und ich nehme euch jetzt Schritt für Schritt mit. Ich habe jetzt das, was wir gestern abgepresst haben, aus dem Kühlschrank geholt. Es hat sich unten echt ein ordentliches Sediment gebildet, aber das war ja klar. Das oben drüber ist trotzdem noch trüb und auf dem Foto seht ihr auch, dass die Partie, wo wir halt Schwefel reingemacht haben, natürlich viel heller ist. Also da sieht man mal, was Oxidation allein schon in der Farbe bedeutet.
Ja, was ist dann passiert? Am nächsten Morgen war das sedimentiert und ich wollte das dann eben abziehen von diesem Trub, der sich unten gebildet hatte. Dafür habe ich diesen Plastikschlauch benutzt. Und was man da machen muss, man hängt den halt rein, schaut, dass man nicht in den Trub reinkommt und zieht dann einfach mit dem eigenen Mund so ein bisschen an. Und dann muss man das nächste Gefäß, in das man das reinführen möchte, einfach nur tiefer stellen und dann per Falldruck kann man es einfach umfüllen. War machbar, aber anders als in einem Keller, ne? Da hast du halt viel mehr Platz, so in der Küche mit so kleinen Gefäßen, es war schon heiß. Danach musste ich auch kurz die Küchenfronten putzen. Naja, reden wir nicht drüber.
Ist vielleicht auch ein guter Tipp schon mal an die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht auch mal ausprobieren wollen.
Ja.
Vielleicht auch aufpassen.
Auch das auf die Terrasse verlagern.
Oder so,
voll. Genau. Es ist einfach in einem großen Keller, es ist ganz anders. Naja, und dann habe ich halt gemerkt beim Umfüllen, dass es doch sehr viel Trub war, was sich unten gebildet hatte, einfach durch die Art, wie wir das ausgepresst haben. Und die Menge, die dann übrig war an einigermaßen sedimentiertem Most, war einfach zu wenig, weshalb ich mich dann entschieden habe, noch was aus dem Glas mit dem ungeschwefelten Most dazu zu machen, damit wir auf ein bisschen mehr Menge kommen. Das heißt, es gab dann in Realität so eine kleine Mischung zwischen einer geschwefelten Partie und einer ungeschwefelten Partie. Aber genauso ist es im Keller auch, dass du eben manchmal nicht auf die Menge kommst, die du möchtest, um den Tank einigermaßen voll zu bekommen. Und dann verschneidet man halt. Also ich habe da den ersten Verschnitt quasi gemacht.
Der erste Verschnitt ist passiert.
Genau.
Und dann hast du, nachdem du das dann verschnitten hattest, kam es in den Keller, stimmt's?
Naja, vorher haben wir auch noch was dazu getan, weil es gibt ja das Thema Hefe, ne? Irgendjemand muss ja die Gärung machen.
Genau, also wir sind etwas abgekommen von den Hilfsmitteln, aber richtig, ja. Also das war alles vor der Gärung sozusagen, was man an Hilfsmitteln machen kann. Und jetzt kommen wir aber zum Thema, wenn es in die Gärung gehen soll, da arbeiten dann viele doch auch mit ein bisschen Helferlein sozusagen.
Ja,
ne?
Genau, Magie aus der Tüte. Nee, man kann ja eine Spontangärung machen. Das bedeutet, man wartet einfach, dass es losgeht. Auf den Traubenschalen sind Hefen drauf. An unseren Händen sind Hefen, auch wenn wir die vorher schön geputzt haben und so. Aber diese Hefestämme sind meistens nicht sehr gärstark. Die Spontangärungen, die in Weingütern dann passieren, basieren in der Regel auf Hefestämmen, die dort in der Kellerflora unterwegs sind. So, habe ich in meinem Keller nicht. Und deswegen haben wir uns da, haben wir auch vorher schon so besprochen, entschieden, ein kleines bisschen Reinzuchthefe dazuzugeben. Habe ich auch einfach besorgt. Tipp an jeden, gibt's im Internet oder kann man sich eben bei einem Winzer auch ausleihen. Und diese Reinzuchthefe, die habe ich eben dann, nachdem ich diesen kleinen Verschnitt gemacht hatte, zu dem Most dazugegeben. Das macht man so, dass man, das war ein Pulver, dass man die erstmal mit ein bisschen warmem Wasser und ein kleines bisschen Most ansetzt, damit die Hefe ein kleines bisschen Futter hat und die braucht eben auch eine gewisse Temperatur, um aktiv werden zu können. Der Most selbst hatte so gut 20 Grad, also nach dem Kühlschrank habe ich den auch warm werden lassen. Das ist ganz wichtig, damit die Hefe keinen Kälteschock bekommt. Und das, was ich dann da angesetzt hatte, habe ich etwas wärmer angefangen und dann auch abkühlen lassen auf ungefähr 20 Grad. Und dann habe ich es eben in unser Gärgefäß dazugegeben. Da noch ein wichtiger Hinweis für alle, die es zu Hause machen wollen, macht dieses Gefäß nicht ganz voll. Man muss da immer so einen gewissen Steigraum übrig lassen.
Weil auch da sprichst du jetzt aus Erfahrung, ja, was passiert, wenn der nicht groß genug ist, dieser Steigraum, ne?
So ist es.
Da kam nämlich am nächsten Tag die nächste Überraschung, das hatte sie uns dann auch per Video und Sprachnachricht weitergeleitet, was da dann passiert ist.
Also, das war jetzt halt einfach so, dass die Hefe jetzt angefangen hat, sich so richtig wohlzufühlen. Und ja, dann dehnt sich natürlich das Volumen in dem Gärbehälter, das dehnt sich dann einfach aus, wenn die Hefe sich so richtig wohlfühlt. Der hat jetzt auch ein bisschen an Temperatur gewonnen. Der liegt jetzt so bei 22 Grad, ist ein bisschen wärmer geworden. Und dann kann es halt sein, dass er oben rausgeht. Deswegen haben wir am Anfang eigentlich auch einen Steigraum gelassen. Aber der war halt nicht groß genug. Und das ist jetzt auch schon ein Learning, also so ein Experiment. Funktioniert dann nicht so leicht wie gedacht und man braucht irgendwie ein zweites Behältnis, in das man dann mit der Menge, die dann jetzt da raus musste, reingehen kann.
Okay, ansonsten stand ja das Gefäß eigentlich hauptsächlich dann im Keller rum. Warum eigentlich im Keller und nicht irgendwie auf dem Dachboden?
Ja, sehr guter Hinweis. Ja, also man sollte schon schauen, dass die Temperatur nicht zu warm ist. Es gibt ja einen Spielraum für die Gärtemperatur. Man kann auch einen Weißwein bei 15 Grad vergären. Das wäre aber schon sehr kalt und dafür braucht man eben eine starke Hefe, die das auch packt. Ich hatte jetzt das Ziel, dass wir so um die 20 Grad das machen, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Hefe dann auch ordentlich arbeitet. Und diese Temperaturen hätte ich eben im Erdgeschoss, im Obergeschoss in meinem Haus nicht gehabt, weil es ja draußen noch 30 Grad hatte. Im Keller hat es so ungefähr 20, 22 Grad bei uns. Und deswegen war das der bessere Raum dafür. Ganz wichtig auch, wir haben zum Glück ein Fenster in diesem Keller. Denn bei der Gärung entsteht ja nicht nur Alkohol, sondern eben auch CO2. Jetzt ist das bei so einer kleinen Menge relativ unerheblich. Nichtsdestotrotz, da sollte man kein Risiko eingehen. Es muss ein Raum sein, den man belüften kann, damit das CO2 dann eben auch wieder rausgehen kann.
Weil sonst, wenn man zum Überprüfen reingeht und dann zu viel CO2 abbekommt, das ist nicht
schwindelig,
gut.
Ne? Ja. Ja, das ist nicht gut. Also da bitte vorsichtig sein auf jeden Fall.
Und mit diesen 20 Grad im Keller, das hat dann ausgereicht, dass die Gärung dann auch wirklich funktioniert hat in der Zeit? Oder wie lief das dann ab?
Ja, das war dann doch auch irgendwie spannend. Ich bin echt ständig hingegangen gucken und man sieht dann ja, wie so langsam so CO2 sich bildet in dem Glas und langsam dieses Gärröhrchen sich füllt und dann anfängt zu ploppen. So, das war aber am ersten und zweiten Tag sehr, sehr langsam, wo ich dachte so, okay, es müsste jetzt hier mal ein bisschen mehr passieren dafür, dass da Reinzuchthefe drin ist. Da dachte ich, erst habe ich zu wenig Reinzuchthefe reingemacht. Aber das ist eigentlich Blödsinn, weil diese Hefezellen vermehren sich ja von selbst, wenn es denen gut geht, ne? Ja, und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich jetzt noch machen? Es ist so, dass der pH-Wert ein ganz wichtiges Ding ist für die Hefe. Und wenn der nicht genau stimmt, dann sind die auch nicht so ganz aktiv. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich jetzt einfach den pH-Wert versuche, noch ein bisschen nach unten zu verschieben, vielleicht werden sie dann aktiver. Und das habe ich dann, Achtung, so halb fachmännisch, also ich wusste, dass das hilft, habe ich dann so halb fachmännisch mit dem gemacht, was da war, nämlich mit ein kleines bisschen Zitronensäure. Das Thema Säuerung ist ein wichtiges Thema. Da kommen wir nochmal zu Hilfsmitteln. Mhm. Grundsätzlich ist es erlaubt, mit verschiedensten Säuren zu säuern mittlerweile. Das ist erst seit 2021 so locker. Früher war das alles ein bisschen anders, reglementierter, weil unsere Weinbauzone das eigentlich gar nicht vorsieht. Aber dank Klimawandel und so haben sie da die Regeln jetzt gelockert. Also ich habe nichts Ungesetzliches getan, wollte ich dazu sagen.
Sehr gut. Alles mit rechten Dingen zugegangen. Aber man macht es normalerweise nicht so,
doch,
oder?
Durchaus. Also man bestimmt natürlich dann professionell den Säuregehalt und den pH-Wert. Das haben wir ja beides nicht gemacht. Das heißt, das war eine reine Schätzung von mir. Aber wir hatten ja diese Trauben probiert und die kamen uns nicht sehr säuerlich vor, ne?
Also das irgendwie, stimmt, ja. Die waren eher süß.
Ja, und so wenig deswegen Säure, war ja. So meine Vermutung, vielleicht passt das einfach für die Hefe nicht so ganz. Und pass auf, dann habe ich da wirklich ganz, ganz wenig Zitronensäure draufgegeben.
Halt, Moment, machen das Winzer auch mit Zitronensäure?
Genau, nee, die machen es eigentlich eher mit Weinsäure. Ah. Aber die muss man halt extra erst besorgen, ne? Und Zitronensäure, jo,
okay, findest das heißt, du leichter. Die Hörerinnen und Hörer, die das zu Hause machen, die haben ja auch eher Zitronensäure und die machen das dann damit.
Ja, also würde man jetzt nicht unbedingt so machen. Eigentlich wäre Weinsäure eben schöner. Okay. Die schmeckt nochmal so ein bisschen sanfter. Aber ja, ne, wir wollten das ja praxisnah halten.
Wie viel hast du da dann reingemacht?
Ich habe da 1 Gramm dazu gemacht.
Okay, also, und was ist dann passiert?
Ja, dann hat es wuff gemacht und du hast gemerkt, wie die Hefen sich mega freuen über wahrscheinlich die pH-Wertverschiebung tatsächlich und die Gärung ist voll abgegangen und danach hatten wir dann so 1,5-2 Tage richtig bum 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 Gärung, wo dann eben auch der Steigraum nicht mehr gereicht hat und es übergeschäumt ist und so und dann wurde es ruhig und seitdem ploppelt der nur noch so vor sich hin und du kannst so in Zeitlupe zuschauen, wie die CO2-Bubbles hochsteigen und ich dachte halt, ja Mist, jetzt ist die Gärung wieder hängen geblieben, was mache ich als nächstes? Und dann habe ich schon das Gefäß hochgetragen und wollte es in die Sonne stellen und dann kam der Moment, wo ich mal gemessen habe und gemerkt habe, ja, ist ja auch nicht mehr so viel Zucker da, ne?
Hallo ihr Lieben, so, ich habe mir ein bisschen Sorgen um unser kleines Projekt hier gemacht, weil irgendwie keine Gärung mehr zu sehen war. Man sieht schon noch so ganz dezent, wie sich so ein kleines bisschen CO2 bildet, aber es blubbert gar nicht mehr. Und ich habe jetzt einfach mal versucht zu messen. Die genauen Messinstrumente fehlen mir hier natürlich. Aber ich glaube, wir sind halt schon fast im trockenen Bereich angekommen. Also die Gärung scheint mehr oder weniger rum zu sein. Und deswegen ist er jetzt so langsam. Das ging schnell, war ja aber auch recht warm. Dann läuft die Gärung natürlich schneller. Ja, und es bildet sich jetzt sogar hier auch schon ein Sediment. Also, ja, er kann jetzt sedimentieren und ich bin ganz gespannt, wie er euch in 2 Tagen dann schmeckt.
Ja, genau. Also ich hatte dann nochmal 2 wirklich auch rudimentäre Möglichkeiten irgendwie zu messen, was da jetzt los ist und habe ein sogenanntes Vinometer mir besorgt. Das ist so eine kleine Glasröhre, in der man Alkohol messen kann, aber das ist nicht sehr genau. Die Winzerinnen und Winzer haben da den sogenannten Biegeschwinger im Keller. Das ist ein technisches Instrument, das kostet viel Geld, haben wir natürlich nicht. Das ist dann viel genauer. Ja, da kam aber raus, dass das Ganze schon so um die 10 Volumenprozent hatte. Und dann war ich so, oh ja, okay, krass, dann kann ja gar nicht mehr so viel Zucker da sein. Zusätzlich habe ich dann noch mal ein kleines bisschen was von dem Jungwein, das ist es ja dann schon, kein Most mehr, aufs Refraktometer gegeben, wo ich dann sehen konnte, wie viel Zucker wohl noch ungefähr drin ist. Und da kam raus, dass er noch so 10 Öxle hatte, was, wenn man es umrechnet, ganz grob irgendwo etwas unter 30 Gramm, ja, um die 25, 26 Gramm Zucker entsprechen sollte. Auch das ist wieder von der Umrechnung her ein bisschen abhängig von Temperatur und allem. Ja, aber im Grunde hatten wir halt einfach eine sehr schnelle, wilde Gärung.
So kann man es wahrscheinlich beschreiben.
Ja, ist nicht, möchte ich dazu sagen, das ist der Heimablauf. Ja, es ist nicht der optimale Ablauf, wie man das gern hätte im Keller. Da möchte man das etwas langsamer, etwas gezügelter, damit das Aroma auch besser bewahrt bleibt. Ja, aber wir wollten es ja mal so experimentmäßig zu Hause machen, ne?
Stimmt. Und es stand dann wie lange im Keller noch?
Ja, danach habe ich es dann einfach wieder zurückgestellt und insgesamt stand jetzt 1 Woche bei mir im Keller, 7 Tage hat es gedauert und ja, jetzt können wir das Ergebnis mal Zwischenergebnis probieren.
Ja, ich bin sehr gespannt, was da jetzt bei rausgekommen ist, allein schon durch diese ganze Improvisation da zwischendrin. An der Stelle vielleicht auch einfach schon mal als erste Erkenntnis, es hat wahrscheinlich seinen Grund, warum Winzer, Winzerin ein Beruf ist, den man lernen kann, der eine Ausbildung ist oder studieren, wie auch immer.
Ja.
Und nicht jeder hin zur Kunst das einfach so machen
voll
kann.
Und also ich habe halt auch gemerkt, nur weil ich mich so mit Wein auskenne, heißt es noch lange nicht, dass ich die Praxis auch direkt beherrsche. Es ist einfach ein praktischer Beruf. Es ist ein Handwerk und das lernt man nur durch Machen, nicht durch drüber lesen.
Mhm. Ja, gut.
Ich bin so gespannt.
Dann testen wir doch jetzt mal.
Ja, dann wollt ihr was haben davon? Ja,
schenk mal ein. Das sieht spannend aus. Es ist ein bisschen trüb immer noch. So ein bisschen wie Apfelsaft. Ja. Ja. So naturtrüber Apfelsaft sieht das ein bisschen aus.
Ja, es kommt ja quasi auch direkt aus der Gärung jetzt, ne? Da ist jetzt wirklich auch noch Hefe mit drin, wie bei einem Federweißen eben.
Aufregend.
Ja, sehr aufregend.
Jetzt also gucken wir mal. Auf unseren ersten eigenen Wein.
Auf unseren Calardis Blanc.
Prost. Er riecht sehr nach Federweißer auf jeden Fall.
Ja, ne? Aber ihr verzieht nicht direkt das Gesicht. Das finde ich ja schon mal gut als Reaktion.
Ich bin auch überrascht.
Der riecht gut. Hat sogar ein paar Schlieren.
Ja. Und jetzt denkt bitte mal an so eine Banane, die noch so ein bisschen eine grüne Schale hat.
Ja, oder? Komplett.
So, also so ein bisschen unreife Banane irgendwie, ist aber ein typisches Gäraroma. Und da ist aber auch sowas, ich würde es jetzt mal würzig nennen. Vanessa, du guckst so, jetzt sag mal was.
Ich finde, also ich bin überrascht, ich finde es riecht gut. Ja, aber
sei ehrlich.
Nein, wirklich.
Wirklich, okay.
Ja.
Ich will unbedingt probieren.
Genau.
Ja, aber was, ja.
Mit der Banane, finde ich, ist halt jetzt kein typisches Aroma, was man sonst im Wein riecht, aber wie du sagst,
das ist so, das Amylacetat, das ist ein Gärester tatsächlich. Das ist nicht untypisch, das ist okay. Ja,
der schmeckt gut. Echt? Ich habe ihn gerade probiert.
Okay.
Also jetzt nicht krass, aber das ist nicht schlimm.
Also.
Oder? Halt sehr sauer.
Ja. Mhm. Okay. Ja, die Säure ist schon präsent jetzt. Wir haben ja auch gesagt, ich habe ein kleines bisschen nachgeholfen wegen dem pH-Wert. Man merkt auf jeden Fall den Zucker jetzt gar nicht mehr.
Ja.
Der Vanessa schmeckt ja nur so mittel.
Ja, er ist schon sehr, ja.
Also ich, ja. Ich glaube, unsere Erwartungen waren sehr gering, deswegen war dein Fazit gerade vielleicht etwas wohlwollender.
Ja, also wenn man es jetzt mit normalem Wein vergleicht, ist es schon eigentlich also sehr anders, aber es ist nicht so, also es schmeckt halt nach Wein, würde ich sagen.
Ja, also das ist ja mal was. Wir haben einen Wein gemacht, ja, also rein von der Definition her, Wein ist ein Getränk, was aus frischen Trauben gewonnen wird, haben wir uns da an die gesetzliche Definition gehalten. Wir haben nichts hinzugefügt, nichts getan, was nicht auch in einem Weingut erlaubt wäre. Wir könnten dieses Produkt jetzt theoretisch als Pfälzer Landwein verkaufen.
Wahnsinn.
Der braucht keine sensorische Prüfung. Als QBA Pfalz würde schwierig werden, weil wir zu wenig Öchsle hatten, aber es wäre rein gesetzlich ein Pfälzer Landwein, den wir hergestellt haben selbst.
Juhu!
Ja, so, darauf kann man doch jetzt auch erstmal stolz
so
sein.
Ich finde jetzt, dass er wirklich von der Nase her so riecht, wie so ein Wein in dem Stadium halt riecht. Ne? Ihr sagt so wie Federweißer, dieses leicht würzige, jetzt mal unter uns, der hat glaube ich einen leichten Gärböchser gerade.
Ja, vielleicht.
Und halt dieses Bananige, was so ein typisches Gäraroma ist, das finde ich okay. Am Gaumen gebe ich Vanessas Gesichtsausdruck insofern ein bisschen recht, als das, glaube ich, der hat jetzt nicht zu viel Säure. Das merkt ihr ja am Speichelfluss, das ist gar nicht so viel.
Die ist halt nicht versteckt wie bei anderen.
Genau.
Da sind halt sonst nicht so viele Aromen da, glaube ich,
dem fehlt halt Körper, weil wir die Trauben so früh geerntet haben. Ja. Ne? Das ist das Problem jetzt. Und man merkt, dass der halt noch so ein bisschen rau ist, weil der ja jetzt noch trüb ist. Da ist noch Hefe drin und so. Ne?
Das heißt, wenn man es jetzt schlimm filtrieren würde, dann würde das noch besser werden sozusagen.
Also durch das Filtrieren würde so diese Ruppigkeit ein bisschen abnehmen. Da können wir auch nochmal über Hilfsstoffe sprechen, denn auch jetzt im Nachhinein bei diesem Jungwein hätte man ja jetzt ja Möglichkeiten, noch zum Beispiel dieses Raue so ein bisschen rauszunehmen. Das ist das, wo dann noch immer die Frage kommt, ist er jetzt vegan oder nicht, weil man zum Beispiel so Bitterstoffe mit Eiklar entfernen könnte. Gibt aber auch viele andere Hilfsmittel. Das machen wir jetzt natürlich alles nicht. Filtration ist das, was man eigentlich machen würde. Können wir technisch zu Hause nicht leisten, weil dafür reicht jetzt halt kein Sieb mehr. Da brauchst du wirklich einen Schichtenfilter.
Also das auch kein Kaffeefilter oder so oder Teefilter oder so.
Es wird vielleicht so ein kleines bisschen nochmal helfen, aber die Filtrationsmöglichkeiten, die im Weingut dann benutzt werden, sind so fein, dass danach wirklich was Klares rauskommt. Und es gibt sogar dann kurz vor der Füllung nochmal einen Filter, der mehr oder weniger steril den Wein filtriert.
Okay, ja, das können wir natürlich jetzt erstmal nicht machen.
Nee. Dadurch würde aber so ein bisschen dieses Ruppige weggehen, aber an Mundgefühl gewinnen würde er nicht dadurch. Okay. Also das liegt am Lesegut, ne? Da können wir nichts machen. Ja.
Ja, da wäre jetzt noch meine Frage, was würde denn jetzt passieren, wenn man den jetzt noch länger reifen lässt? Weil in der Regel gibst du ja Weinen auch länger als ein, zwei Wochen.
Ja, genau. Also der ist jetzt nur eine Woche alt, da hast du recht. Was würde passieren? Er würde sich noch mehr Sediment bilden, der würde von selbst einfach immer klarer werden. Ganz viele Weine werden ja auch unfiltriert abgefüllt und sind trotzdem relativ klar, ne? Also das wäre das eine. Und ich denke, dass so dieses bisschen Unrunde noch so ein kleines bisschen sich schon integrieren kann, dass dieses Gäraroma sich ein bisschen zurückzieht und mehr von diesem Würzigen noch kommen könnte. Das müsste man jetzt einfach beobachten. Aber auch da ist es wieder, also mehr Körper wird er nicht kriegen. Das ist, wie es ist. Ne? Da kannst du nichts machen. Ja, das ist jetzt einfach so. Aber wir haben ja noch was und ich würde das jetzt schon liegen lassen und irgendwann sehen wir uns ja nochmal und dann probieren wir, wie er dann ein paar Wochen später geschmeckt
hat. Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das Fazit, wie du vorhin schon gesagt hast, wir haben Wein gemacht. Es ist Wein. Er schmeckt auch nach Wein. Riecht zwar nach Banane, schmeckt aber nach Wein.
Nach Wein im weitesten Sinne.
Ich würde sagen, ist schon sehr sauer, ja.
Am Ende des Tages überlassen wir das doch besser den Profis.
Aber es war spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Das war Wissensdurst, der Weinpodcast der Rheinpfalz. Mehr Weinwissen gibt's unter rheinpfalz.de/wein. Bei Fragen und Anregungen freuen wir uns über eine Mail an wissensdurst@rheinpfalz.de. Oder, wenn ihr auf Spotify hört, über einen Kommentar direkt unter der Folge.